Über Gott und seine Existenz lässt sich bestens streiten. Heutzutage ist man nicht gesellschaftlich geächtet, wenn man sich zum Atheismus bekennt. Das war im Mittelalter noch anders. Damals waren Kaiser und Könige von Gottes Gnaden legitimiert. Die Kirche hatte maßgeblichen Einfluss auf das Leben und das betraf sämtliche gesellschaftliche Schichten. Aus heutiger Sicht erscheint es als selbstverständlich, dass man damals an Gott und seine Existenz glaubte. Aber auch damals gab es schon Atheismus. Das sagt Dorothea Welticke. Sie hat ihre Habilitation zu diesem Thema geschrieben und ihr Buch trägt den Titel »Der Narr spricht. Es ist kein Gott. Atheismus, Unglauben und Glaubenszweifel vom 12. Jahrhundert bis zur Neuzeit«. Und mit Frau Welticke bin ich jetzt in Berlin verbunden. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Unger.
Bisher gab es ja keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass es bereits im Mittelalter Menschen gab, die nicht an Gott geglaubt haben. Wie haben Sie das nachweisen können, dass es damals bereits Atheisten gab?
Erstmal muss ich noch zeigen, ob meine Beweise auch für andere Leute überzeugend sind. Das Problem war in der Tat, eben eine Methode zu finden und Begriffe zu finden, nach denen man Leute suchen kann, die nicht glauben, weil die das von sich selber nur sehr selten sagen. Das hat man bisher versucht, in den philosophischen und wissenschaftlichen Texten zu finden. Man hat viel zwischen den Zeilen gelesen, weil man davon ausging, dass man nicht Glauben an Gott verstecken müsse, dass das verfolgt wird. Und das war nie so ganz überzeugend, weil es eben sozusagen keinen rauchenden Colt gab und das nicht explizit gesagt wurde. Und ich habe andere Quellen gesucht, vor allem spirituelle Quellen, erbauliche Literatur. Und da zeigt sich dann eben, dass im Bereich der Beichte und der Seelsorge, da wo man mit seinem Pfarrer spricht, dass dann eben sehr wohl zur Sprache kommt, dass man nicht an Gott glaubt, dass man das eine Zeit lang nicht glaubt, dass Mönche das sogar von sich selber behaupten, dass sie das jahrelang nicht getan hätten und dass sie unrechte Einfälle wieder den Glauben gehabt hätten oder eben in der spirituellen Literatur, die sich an Laien wendet oder an Seelsorge, dass man eben sagt, es kommt mir vor, dass der ganze Glaube so etwas wie eine Narratei ist und Gaukelwerk.
Was waren das für Menschen? Also Sie haben Mönche gerade schon genannt, aber aus welchen Gesellschaftsschichten kamen diese Atheisten?
Ja, also zum Begriff Atheismus vielleicht. Ich würde nicht von Atheisten im Mittelalter sprechen, weil es eben diese philosophische Theorie nicht gibt. Es gibt keine positive Theorie oder keine Philosophie, sondern es gibt eben ein Vakuum, ein Nichtglauben, ein Loch im Glauben, ein Zweifel. Und das ist ein bisschen ein Leiden. Und die Leute, die daran leiden, die können aus allen Schichten eigentlich kommen. Da sind Adlige dabei, da sind Bürger dabei. Und gesagt wird es eben von ganz ignoranten Leuten. Das ist so die Vorstellung des Mittelalters, dass jemand, der nicht glaubt, also außerordentlich dumm sein müsse und ungebildet. Und so, dass wir aber in Wirklichkeit jetzt sozialgeschichtlich nicht sagen können, dass es also sozusagen, es gibt irgendwie eine soziale Schicht, aus der die kommen würden.
Mussten denn diese Menschen damals ein Doppelleben führen oder konnten sie sich zu ihrem Nichtglauben bekennen?
Man kann einerseits sagen, dass es kein Gesetz gegen Nichtglauben gab. Also es war verboten, dass man was anderes glaubt, dass man eine Häresie anhängt, eine parallelen Theologie. Aber Nichtglauben als das Vakuum des Glaubens, das war nicht verboten. Und das konnte man mit seinem Seelsorger besprechen. Und es gab auch Leute, und das wird immer wieder beklagt, die auch gar nicht in die Kirche gehen, die 40 Jahre keine Eucharistie einnehmen oder so etwas. Also die werden wohl, wenn man sich das in der Wirklichkeit vorstellt, zum Teil einfach den Schein gewahrt haben und zum Teil mit ihren Seelsorgern gesprochen haben. Andere spirituelle Leiter sagen auch, lass das lieber mal. Also wenn du auch Mönch bist, so sprich mal lieber über solche Zweifel nicht mit deinem Beichtvater, der könnte dir nur Ärger machen. So ungefähr. Also aber wichtig ist, glaube ich, das möchte ich unterstreichen, es gab kein Gesetz. Also die wurden jetzt, das war nicht kriminell, die Häresie. Die wurden nicht vor den Inquisitor gestellt und verbrannt oder so.
Weil das ist ja für viele nach wie vor halt so das Bild, dass es natürlich dann im späten Mittelalter dann halt die Hexenverbrennungen gab, dass es die Inquisition gab. Aber das Leben im Mittelalter war natürlich sehr von der Kirche bestimmt. Welchen Einfluss hatte sie? War es wirklich die Allmacht der Kirche, die auf alle Lebensbereiche zutraf? Wie sah das damals aus?
Ja, Allmacht volle, absolute Macht gibt es im Mittelalter generell nicht, weil es eben gar nicht die Möglichkeiten gibt, wirklich so etwas durchzusetzen, alle Leute zu überwachen und absolute Macht durchzusetzen, sodass also viel mehr eigentlich als jetzt ganz viele Leute das tun, was ihnen beliebt und dadurch entsteht viel interner Unfriede und viele andere Dinge. Also diese absolute Vorstellung, Kirche als Geheimdienst oder sowas, davon muss man sich überhaupt verabschieden. Und dann gibt es religiöse Bewegungen in der Tat, wo Leute, also ab dem 11., 12. Jahrhundert, wo Leute sehr intensiv selber nach Glauben suchen, sich zu Gruppen zusammenschließen, zum Teil von der Kirche toleriert, zum Teil von der Kirche bekämpft. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben Leute in den Städten, insbesondere die sonntags eben anderes zu tun haben. Und das ist auch allgemein bekannt. Und es wird von der Kanzler gegen gewettert, dass sie dann eben lieber, was weiß ich, ihrer Arbeit nachgehen oder in die Kneipe gehen oder auf den Weinberg gehen. Aber sehr viel als Wettern kann man dagegen eigentlich nicht machen.
Hatte denn dieser Nichtglaube, also auch wenn man es jetzt nicht Atheismus bezeichnen kann, des Mittelalters dann einen Einfluss auf die Entwicklung der Neuzeit, also wie man dann mit Religion umgegangen ist?
Also so würde ich das, glaube ich, verneinen. Ich würde vielleicht sagen, da wo es Religion und Glauben gibt, gibt es auch Nichtglauben. Und was man sehen kann, ist, dass die Gelehrten und die Philosophen, also auch die Naturphilosophen oder auch die Theologen ganz lange gebraucht haben, um diesen Unglauben ernst zu nehmen und das in Philosophie umzusetzen. Und als sie das getan haben, gab es längst eine neuzeitliche Wissenschaft. Also die Atheisten, sozusagen die theoretische Atheismus, der hängt hinter der wissenschaftlichen Revolution Europas eigentlich hinterher. Das sind intellektuelle Nachzügler. Was es aber natürlich gibt, und was intellektuelles Denken immer vorantreibt, und das war im Mittelalter auch der Fall, und das ist Zweifel an überkommenen Vorstellungen, an Theorien. Aber das ist eben dieser Unglaube ja nicht, sondern der ist eben ein Zweifel, der was mit der Psyche zu tun hat und die als Beziehungsleiden oder so erfahren werden kann.
Was haben Sie persönlich während Ihrer Studien gelernt?
Ich war sehr überrascht, dass es eben diesen Bereich gibt, dass man also Unglauben nicht ganz an der Peripherie der Theologie oder des Glaubens findet und der Kirche, sondern eben in der Mitte, dass in der Mitte, in der spirituellen Behandlung darüber gesprochen wird und eben nicht ganz außerhalb. Und dass man das auch nicht als das ganze Gegenteil von Glauben empfunden hat, sondern eben als Teil davon. Und ich glaube, das ist etwas, was Theologen vermutlich heute auch noch unterschreiben könnten. Die Vorstellung, die wir dann im Atheismusdiskurs in der Neuzeit haben, ist, dass Nichtglauben das ganze Gegenteil von Glauben ist, die lässt sich auch philosophisch, glaube ich, gar nicht aufrechterhalten. Also das hat mich überrascht. Und dann hat mich überrascht, wie vielfältig doch die mittelalterliche Glaubenswelt ist. Und nicht nur, dass es eben Häresien und Paralleltheologien gibt, sondern eben auch, dass es Leute gibt, die ziemlich desinteressiert sind und die ihre eigenen Wege gehen und die in der Kirche spotten und lärmen und rausgeworfen werden müssen, weil sie da keine Ruhe halten, und wie offen zum Teil Reformtheologen dann damit auch umgehen und das auch ansprechen.
Können Sie unseren Hörern gerade noch mal erklären, was Häresien sind?
Ja, gerne. Das sind Paralleltheologien, kann man sagen, oder so Glaubensformen, die nicht mit dem übereinstimmen, was in der katholischen Kirche als Lehre entwickelt worden ist. Also da gibt es ganz große, entwickelte Gruppen im Mittelalter, die sogenannten Waldenser, die es auch heute noch als Kirche gibt tatsächlich, die sich irgendwann der Reform der protestantischen Kirche angeschlossen haben. Und dann gibt es die Katharer, die gehen davon aus, dass es ein böses und ein gutes Prinzip gibt und glauben also auch an die Sakramente und an die Autorität der römischen Kirche nicht. Die sind also außerordentlich radikal zum Teil in ihren Anschauungen und eben dem untergraben die Autorität der Kirche in den Städten.
Eine letzte Frage habe ich noch. Hat sich Ihre Einstellung zur Existenz Gottes denn eigentlich verändert, nachdem Sie sich so intensiv damit beschäftigt haben?
Im Laufe der Zeit, das ist die Gretchenfrage jetzt, ne? Ja, nö, eigentlich nicht. Kann ich sagen.
Sie brauchen auch nicht weiter darauf einzugehen. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Professorin Dorothea Welticke. Sie hat das Buch geschrieben, Der Narr spricht. Es ist kein Gott. Atheismus, Unglauben und Glaubenszweifel vom 12. Jahrhundert bis zur Neuzeit. Sie hat Beweise gefunden, dass es auch im Mittelalter bereits Nichtglauben gab.